Eine Gemeinde ist auf der Suche nach einem neuen Pastor und sie haben dafür ein Komitee eingesetzt, das verschiedene Kandidaten beurteilt, und dieses Pastorensuchkomitee hat folgenden Bericht erarbeitet. Adam, ein guter Mann, aber seine Frau hat ein Problem. Ein Zeuge hat uns erzählt, dass er und seine Frau gerne nackt im Wald spazieren gehen. Noah hat 120 Jahre Predigterfahrung, aber keine Bekehrungen. Abraham lief in schweren Zeiten davon nach Ägypten. Wir hörten, dass er dort Probleme mit den Autoritäten hatte und gewillt war, seine Frau mit einem anderen Mann zu teilen. Josef, ein tiefer Denker, aber ein Angeber. Er glaubte an die Auslegung von Träumen und hat einen Gefängnisaufenthalt in seinem Leumundszeugnis. Mose, er stottert. Und seine frühe Gemeinde hat berichtet, dass er wegen trivialen Dingen Zornausbrüche hat. David, er hat einen inakzeptablen moralischen Charakter. Ihn hätten wir als Lobpreisleiter in Betracht gezogen, wäre er nicht in Ehebruch gefallen. Salomo, er hat den Ruf, weise zu sein, aber er lebt nicht nach dem, was er predigt. Außerdem wäre unser Pfarrhaus nicht groß genug für all seine Frauen. Elia hat Depressionsanfälle, wenn er unter Druck steht. Hosea, ein sanfter und liebevoller Pastor, aber der Beruf seiner Frau ist nicht akzeptabel. Er ist geschieden und wieder verheiratet mit einer Prostituierten. Jeremia, zu emotional. Ein Pessimist, klagt ständig. Es wird berichtet, dass er eine lange Reise unternahm, um seine Unterwäsche am Ufer eines Flusses zu vergraben. Jona weigerte sich, Gottes Ruf in den Dienst zu folgen. Er erzählte uns, dass er von einem großen Fisch verschlungen wurde und dass dieser ihn später an den Strand ausgespuckt hat. Da legten wir auf. Amos kommt aus Landwirtschaft. Zu altmodisch und ungehobelt. Ein Theologiestudium könnte ihm vielleicht weiterhelfen. Johannes, er sagt, er sei ein Täufer, aber ihm fehlt das Taktgefühl und er kleidet sich wie ein Hippie. Er schläft monatelang im Freien und hat seltsame Essgewohnheiten. Wir würden uns nicht wohlfühlen mit ihm bei unserem Gemeindepotluck. Petrus, er hat seinen Zorn nicht unter der Kontrolle und jemand hat gehört, wie er öffentlich Jesus verleugnet hat. Paulus, eine Leiterpersönlichkeit und ein faszinierender Prediger, aber es mangelt ihm an Taktgefühl. Er ist zu direkt und er predigt viel zu lange. Timotheus hat Potenzial, aber ist zu jung. Jesus, er hat die Tendenz, Gemeindemitglieder durch seine Predigten vor den Kopf zu stoßen. Besonders Theologen. Er war mal sehr populär und hatte eine Gemeinde mit 5000 Besuchern, aber hat dann alle bis auf 12 vergrault. Er ist zu kontroversiell. Er hat sogar unser Komitee mit seinen direkten Fragen beleidigt. Außerdem ist er unverheiratet. Zuletzt Judas. Seine Referenzen sind gut. Er hat gute Verbindungen. Er scheint sehr praktisch und kooperativ zu sein. Er weiß, wie man mit Geld umgeht, sorgt sich um die Armen und kleidet sich gut. Wir sind uns alle einig, dass er genau der Mann ist, den wir für unsere Pastorenstelle suchen. Mit freundlichen Grüßen, euer Pastorensuchkomitee. Die Menschen haben die unterschiedlichsten Vorstellungen, wie ein Pastor sein soll. Das heißt, dieser Mensch, der den Hirtendienst in der Gemeinde ausübt. Und oft sind unsere Vorstellungen sehr an die Vorstellungen der Welt angelehnt und nicht an Gottes Wort. Und die sind sehr konträr, was die Welt sagt und was Gott uns in seinem Wort sagt. Und heute in unserem Abschnitt werden wir einen wahren Pastor sehen. Wir werden das Herz eines echten Pastors sehen. Das Herz und den Dienst und die Leidenschaft von dem Apostel Paulus. Und ich habe 13 Eigenschaften gefunden, die wir hier sehen können in diesem Abschnitt. Und ich möchte euch bitten, nicht zu sagen, naja, das ist eine Bibelstunde für den Günther und den Markus und den Alfredo, aber uns geht das ja nichts an. Ich kann abschalten, ich kann für mich hindösen heute Morgen. Nee, ist für uns alle. Weil erstens wird es viele Menschen geben, die eure Pastoren sein wollen, eure Leiter sein wollen, eure Hirten sein wollen, und wenn es nur der Fernsehprediger ist, im Fernsehen. Und da müssen wir unterscheiden lernen zwischen guten und schlechten, zwischen wahren Hirten und falschen Typen. Und da müssen wir wissen, wie ein Hirte aussehen soll. Und zweitens, und das ist eigentlich der wichtigere Grund, jeder von uns hat Potenzial, ein Hirte, ein Leiter zu sein, und wahrscheinlich hat jeder von uns in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens eine Hirtenaufgabe. Sei es als Eltern, als Vater, als Mutter, sei es bei Freunden, sei es am Arbeitsplatz. Und wir müssen lernen, in welcher Art und Weise wir leiden sollen. Nämlich in der Art und Weise, die Jesus ähnlich ist und die ihn ehrt. Und so ist es eine wichtige Bibelstunde für uns alle. Und es ist ein toller Abschnitt. Der Paulus, der ist wirklich ein tolles Vorbild. Er konnte den Korinthern sagen, seid meine Nachahmer, so wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wünsche ich, könnte das immer sagen. Aber im Leben und in dem Dienst von Paulus sehen wir den Charakter von Jesus manifestiert. Und da können wir lernen davon. Der Anlass, dass der Paulus hier über seinen Dienst spricht, ist, dass seine Feinde schlecht über ihn geredet haben und ihn verleumdet haben. Wir haben in der Apostelgeschichte 17 gelesen, dass die Juden sich zusammengetan haben, gemeinsam mit den Gassenpöbel, also den Proleten der Stadt in Thessalonich, und sie haben begonnen, diese Gemeindegründer zu verfolgen. Und dann haben die Geschwister dort in Thessalonich den Paulus und den Silas weggeschickt, weil der Boden zu heiß war. Und diese Feinde von Paulus, die haben ihn dann übel nachgeredet und haben gesagt, ja, der Paulus, der ist abgehauen, weil er kein Herz für euch hat, Leute. Er ist ein Betrüger, er ist ein Verführer. Er tut seinen Dienst nicht aus uneigennützigen Motiven, sondern weil er sich an euch bereichern will. Er ist wirklich ein Wichtigtuer, er ist ein Angeber, er ist ruhmsüchtig. Der will sich nur bei euch einschleimen. Er versucht, Menschen zu gefallen und nicht Gott. Und wahrscheinlich war das deswegen, weil der Paulus die Gnade gepredigt hat, dass die Heiden und die Juden auf gleiche Art und Weise gerettet werden. Und das war den Juden natürlich ein Dorn im Auge. Paulus hat gesagt, wir werden gerettet nicht durch das, was wir tun, nicht durch Religiosität, nicht dadurch, dass wir Juden werden, dass wir zur jüdischen Volkskirche dazugehören, sondern wir werden gerettet durch Glauben an das, was Jesus für uns getan hat. Dass wir uns mit ihm im Glauben verbinden, dass wir uns zu Jesus bekehren. Und deswegen, glaube ich, verteidigt sich der Paulus nicht gegen persönliche Anschuldigungen aus irgendwo Beleidigtheit oder weil er seine eigene Person verteidigen will, nee, sondern weil das Evangelium am Spiel steht. Wenn die Leute den Paulus schlecht machen können, dann machen sie natürlich auch das Evangelium schlecht, was er gepredigt hat. Und das ist das, was er verteidigen will. Das war natürlich die Absicht der Gegner, dass sie seine Botschaft in den Dreck ziehen. Und deswegen verteidigt sich der Paulus hier. Und er schreibt den Thessalonichern, denn ihr selbst wisst, ihr habt das beobachtet, ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Wir haben hier nicht viel Lärm um nichts gemacht. Es war nicht vergeblich. Und lass dir das eine Ermutigung sein. Nichts von dem, was du für Gott tust, ist vergeblich. Selbst wenn du keine großen Ergebnisse siehst. Dieses Wort, was du irgendjemandem anderen weitersagst, aus Gottes Wort. Das Traktat, was du vielleicht mal weitergegeben hast an jemanden. Das Gebet, dein Vorbild. Vielleicht berührt das Menschen erst Jahre später, wo sie sich daran erinnern. Ist nicht vergeblich. Selbst wenn du jetzt nichts siehst, erstmal vor Augen. Lass dich nicht entmutigen, wenn sich dein Ehemann, für den du schon längere Zeit betest, nicht bekehrt. Noch nicht. Oder wenn der, den du schon ständig von Jesus erzählst und immer wieder, sich nicht bekehrt. Das sind ja den Mutigen, wenn du Jesus nachfolgst, treu an deinem Arbeitsplatz und es scheinbar keinen großen Unterschied macht. Es ist nichts vergeblich, was wir für Gott tun. Ihr wisst, welchen Eingang wir bei euch hatten. War nicht vergeblich. Vers 2, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Erstes Prinzip, was wir hier lernen können, ist, dass der ein Pastor, ein Hirte, ein Leiter sein will im Reich Gottes, dass der bereit sein muss, Opfer zu bringen für seine Schafe. Paulus sagt, Leute, ihr wisst, dass ich nicht auf Erholungsreise war, dass wir uns nicht danach gesehen haben, uns irgendwie im Ruhm zu sonnen und die Menschen auszunehmen, sondern ihr wisst, wie wir zu euch kamen. Als wir zu euch kamen, kamen wir von Philippi und wir kamen verwundet, mit grün und blau geprügelten Rücken. Wir haben gelitten um Jesu willen, um der Botschaft willen, die wir euch gebracht haben. Das Apostelamt wäre kein populäres Amt heute. Wir denken uns vielleicht, oh Mann, Apostel sein, das wär's. Das wäre das Höchste, das wäre das Größte. Aber das Apostelamt wurde bezahlt mit Prügel. Lass uns das nicht vergessen. Und Paulus war gewillt, Opfer zu bringen für seine Botschaft. Wenn du Jesus dienen willst, musst du bereit sein, einen Preis zu bezahlen. Dann wird dich das kosten. Leute werden dich auslachen, vielleicht, werden dich anfeinden. Du wirst stärkere geistliche Angriffe erleben, als derjenige, der sagt, oh, ist mir egal, ich lebe so mein Christsein irgendwie dahin. Und ich mache keinen Unterschied für Jesus in dieser Welt. Ich bin so ein Sonntagschrist vielleicht. Die sind nicht gefährlich für den Teufel. Aber wenn du sagst, ja, Jesus, ich möchte Leidenschaft ausüben, ich möchte vorangehen, ich möchte einen Unterschied machen für dich in dieser Welt, wirst du Angriffe erleben. Es wird Opfer kosten an Zeit. Vielleicht müssen wir ein Hobby aufgeben, um Gott zu dienen, Mitmenschen zu dienen. Vielleicht ist es ein Karrieresprung, den wir nicht machen, um mehr Zeit zu haben für den Dienst, den Gott uns gegeben hat, für unsere Berufung, vielleicht auch für unsere Berufung als Eltern. Ich denke an meinen Freund Robert, mein bester Freund in Wien, der schon öfter, ist ein guter Arbeiter, er arbeitet für den Herrn und hat schon öfter ein Angebot bekommen, befördert zu werden, einen Karrieresprung zu machen und hat jedes Mal gesagt, nee, ich mache es nicht. Dann hätte ich keine Zeit mehr für den Dienst, die Leidenschaft, die Gott mich gerufen hat, in dieser Gemeinschaft. Keine Zeit mehr für meine Familie. Ich habe so ein Karrierejobangebot bekommen, als ich Job gesucht habe, hier, wo ich hierher gekommen bin anfangs. Und ich habe es ausgeschlagen, weil ich wusste, Gott hat mich berufen, hier zu dienen. Und wenn ich den Job genommen hätte, wäre da wenig Zeit dafür geblieben. Vielleicht kostet es sich Zeit mit deiner Familie. Freizeit. Wenn du Gott dienen willst, musst du verfügbar sein für deine Schafe. Es ist kein Job, der von 8 bis 5 Uhr geht und dann machst du die Rollläden runter und dann ist Schluss. Das läuft es nicht. Du bist im Rampenlicht als Leiter. Bist beobachtet von allem. Das ist was, woran man sich gewöhnen muss. Und wisst ihr was? Manchmal beißen dich sogar die Schafe, denen du dienst. Weil Leiden beinhaltet Entscheiden. Und es sind nicht immer alle happy mit den Entscheidungen, die du triffst. Als Leiter wirst du eine umstrittene Persönlichkeit sein. Und weißt du was, wenn dich jemand beißt, dann kannst du dich nicht irgendwie beleidigt zurückziehen. Nee, du musst fähig sein, diesem Schaf, das sich gerade gebissen hat, weiter zu dienen und es weiter zu lieben. Jemand hat mal gesagt, du brauchst im Dienst ein dickes Fell und ein weiches Herz. Zweite, was wir hier sehen, du brauchst Mut, wenn du Gott dienen willst. Wir sind misshandelt worden, wie ihr wisst, in Philippi, und dann wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Wenn du für Jesus einstehst in dieser Welt, wirst du umstritten sein. Seht hier, unter viel Kampf. Du kannst in deinem Freundeskreis über Religion, über Philosophie, über Politik reden und das ist alles okay, aber sobald du den Namen Jesu aussprichst, dann ist eine Spannung im Raum. Jesus ist umstritten, da spalten sich die Geister, du kannst nicht neutral sein. Jesus selbst hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Da spalten sich die Geister. Und wir müssen dieser Tatsache ins Auge schauen, wir predigen das Evangelium vor allen Menschen, die es nicht hören wollen. Und dazu brauchst du Mut. Menschen wollen es nicht immer hören, weil das Evangelium ist die Wahrheit. Und die Wahrheit tut manchmal weh. Ich weiß, ich wollte es nicht hören. Ich war religiös, ich war selbstgerecht, ich war ein Kirchgänger. Ich habe gesagt, nee, ich brauche das nicht. Ich wollte nicht zugeben, dass ich mich zu Jesus bekehren muss. Ich wollte nicht zugeben, dass ich ein Sünder bin, der Vergebung und Erlösung braucht. Und ich wollte mich nicht beschenken lassen. Gnade, weil das erfordert Demut. Und ich bin dankbar für meinen Freund, der mich über ein Jahr lang genervt hat, bis ich endlich mitgegangen bin in diese Gebetsgruppe und bereit war, mir die Wahrheit anzuhören, mal zuzuhören und ehrlich zu sein zu mir selbst über meinen wahren geistlichen Zustand, wie ich stehe mit Gott. Wie viele von uns wären heute hier, wenn uns die, die uns von Jesus erzählt hätten, wenn die so lange gewartet hätten, bis wir es hätten hören wollen? Wahrscheinlich nicht sehr viele. Wir müssen uns von diesem Denken verabschieden, dass wir unseren Mund nur aufmachen und von Jesus erzählen, wenn die anderen bereit sind und offen dafür sind. Nee, die Wahrheit ist, wir finden erst raus, ob die offen sind oder nicht, wenn wir es tun. Und deswegen lasst uns mutig sein. Lasst uns nicht zurückhalten. Lasst uns über Gott sprechen. Über das, was Jesus für uns getan hat mit anderen Menschen. Paulus schreibt an Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. In Vers 3 schreibt er weiter, denn unsere Ermahnung, die haben Menschen ermahnt. Für mich ist das immer eine Überwindung. Das ist das, was ich am wenigsten mag am Dienst. Menschen zu ermahnen, zurechtzuweisen, die, die unordentlich leben. Aber das gehört dazu. Wisst ihr, ich mag's, wenn die anderen mich mögen. Und wenn ich die Wahrheit sage, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie es nicht hören wollen und dass sie sich vielleicht zurückziehen von mir und mich meiden, mich ablehnen. Und wieder, das braucht Mut. Wir müssen Menschenfurcht überwinden, wenn wir anderen Menschen wirklich dienen wollen. Und es geht nicht aus eigener Kraft. Seht ihr, der Paulus schreibt, wir wurden freimütig in unserem Gott. Nur aus unserer Beziehung mit Gott können wir so mutig sein, wenn er uns stärkt, wenn wir ihn unsere Kraft sein lassen in uns. Seht ihr, jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und nach Bedeutung. Und wenn wir die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung bei anderen Menschen suchen, dann werden wir unsicher sein, dann werden wir ängstlich sein, dann werden wir manipulierbar sein durch andere Menschen. Menschenfurcht. Aber wenn du deine Bedeutung und deine Sicherheit in Gott hast, dann kannst du ehrlich und mutig sein vor den Menschen. Auch mutig, die Wahrheit zu sagen. Und weißt du was, erst dann wirst du fähig sein, andere Menschen wirklich zu lieben und wirklich ein Hirte zu sein und ein Diener zu sein an anderen. Es braucht Mut. Unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, sagt der Paulus. Wir waren nicht irgendwie verwirrt. Noch aus Unlauterkeit, aus falschen Motiven. Wir haben das nicht getan, weil wir Anerkennung oder Ehre von euch wollen, weil wir euer Geld wollen, weil wir irgendwelche Positionen suchen, weil wir Autorität haben wollen über andere Menschen, um irgendwelche eigenen emotionalen oder psychischen Bedürfnisse zu befriedigen. Und es ist immer gut, wenn wir uns selbst fragen, warum tue ich das, was ich tue. Es ist gut, wenn wir das von Zeit zu Zeit ab und zu mal fragen. Warum tue ich das, was ich tue? Ist es aus Liebe zu Gott und den Menschen oder ist es aus irgendwelchen selbstsüchtigen, eigennützigen Motiven? Und wir müssen den Heiligen Geist bitten, dass er uns unser eigenes Herz zeigt. Wir kennen oft unser eigenes Herz. Unsere Motivationen sind oft so geteilt. Paulus sagt, es geschah nicht aus Irrtum, noch aus Unlauterkeit, noch mit List. Es war nicht irgendwie manipulativ. Wir haben nicht versucht, irgendwie das Kleingedruckte zu verschweigen. Komm zu Jesus und du wirst nie mehr Probleme haben. Und du wirst immer reich sein und immer gesund sein. Und Mann, Jesus wird dir helfen, dich selbst zu verwirklichen. Leute, wenn wir sowas predigen, das ist nicht ehrlich. Wisst ihr, was Jesus gepredigt hat? Er hat gesagt, tu Buße. Verleugne dich selbst, stirb dir selbst und dann folge mir nach. Christentum ist keine Gutfühlreligion. Christentum heißt Jesus nachfolgen, der sein Kreuz auf sich genommen hat und für uns gestorben ist, damit wir Leben haben können. Ja, das stimmt, Jesus ist der Sinn deines Lebens und Jesus wird dich retten und Jesus wird dich geistlich reich machen, aber es kostet dich dein Leben. Das gehört auch dazu. Wenn wir das Evangelium predigen, dann verschweigen wir nicht die Kosten. So wie die Handyanbieter, ne? Immer diese Werbung. Das heißt, nur 5 Cent in der Minute, keine Grundgebühr und dann sind da 2 Sternchen und unten steht Mindestumsatz 20 Euro im Monat. Wir verschweigen nicht das Kleingedruckte. Wir predigen die ganze Wahrheit mit Mut. Und das ist der dritte Punkt. Ein guter Hirte verkündigt das Evangelium, die volle Wahrheit. Ehrlich und klar und ohne Kompromisse. Vers 4. Sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir. Wir tun unseren Dienst nicht aus uns selbst, auch nicht, weil uns irgendwer gewählt hat, irgendwelche Menschen, sondern wir sind von Gott berufen, der unsere Herzen kennt und er ist der Meinung, dass er uns gebrauchen kann, auch wenn uns vielleicht Menschen für untauglich halten. So reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist auch wichtig. Ehrfurcht vor Gott. Gesunde Gottesfurcht. Keine Menschenfurcht. Ich finde das im Johannesevangelium Kapitel 12 so krass, diesen Kontrast. Da haben wir im selben Kapitel Jesus, der bereit ist, sein Leben zu geben für uns. Und er sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann am Ende vom Kapitel lesen wir von Obersten, die sich nicht getraut haben, sich zu ihm zu bekennen, denn da heißt es, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Leute, wir brauchen eine gesunde Ehrfurcht vor Gott, dem allmächtigen, heiligen, allgegenwärtigen, liebenden Gott. Und das ist vielen Christen verloren gegangen, eine gesunde Gottesfurcht. Deswegen leben wir nicht so, wie wir leben sollten. Gesunde Gottesfurcht. Wie erkennen wir das? An dem, was du tust, wenn es niemand anderer sieht, wenn kein anderer zuschaut außer Gott. Was tust du? Was schaust du an? Was denkst du? Wie verhältst du dich hinter verschlossenen Türen? Ist es irgendwie anders, als wenn Menschen dich beobachten? Bist du heiliger vor Menschen als alleine vor Gott? Geben Menschen den Ausschlag dafür, wie du dich verhältst? Das zeigt, dass du Menschen mehr fürchtest als Gott. Dass du mehr Ehrfurcht hast vor Menschen als vor Gott. Paulus sagt, wir leben in der Gegenwart Gottes und nicht von Menschen. Wir tun alles, was wir tun, um seinetwillen. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern um ihn zu gefallen. Wir leben als seine Werkzeuge und es ist egal, ob Menschen zusehen oder nicht. Es ist egal, ob das Menschen gefällt oder nicht, was wir tun. Wir leben für Gott. Wir leben vor Gott. Und das ist so wichtig. Integrität. Das ist so wichtig. Gerade für Leiter im Reich Gottes. Es ist so zerstörerisch, wenn wir das eine sagen und das andere leben. Dann kannst du vergessen, das, was du lebst, predigt lauter als das, was du sagst. Das ist dein Zeugnis verspielt. Und wie zerstörerisch ist es, wenn es nicht so ist. Wenn Männer Gottes fallen in Ehebruch oder irgendwie finanzielle Untreue, das zerstört ganze Gemeinden. Und bei David heißt es, als er in Ehebruch gefallen ist, die Heiden haben Gott gelästert. Wegen seinem Zeugnis. Sagen, ihr Christen lebt ja auch nicht anders. Das ist ein toller Gott. Ist auch nicht anders als die Götzen, für die wir leben. Ist auch nicht mehr wert. Guck mal, du hast keinen Respekt vor ihm. Warum soll ich ihn respektieren? Die Heiden lästern Gott. Und all diese Sünden beginnen im Verborgenen, oder? In unseren Gedanken, in Kompromissen, wenn keiner zusieht. Deswegen brauchen wir Gottesfurcht. Gott sieht es. Wir brauchen eine gesunde Gottesfurcht. Es ist wichtig. Vers 5, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst. Wir haben den Leuten nicht nur gesagt, das, was sie hören wollen, so reinschleimend, um denen die Ohren zu kitzeln. Ich glaube, das ist das Problem von diesem ganzen sucherfreundlichen Gemeindeansatz, wo Leute, die Gemeinde gründen wollen, Umfragen machen unter Ungläubigen. Was willst du in der Gemeinde? Und wie müsste ein Gottesdienst sein, damit du in die Kirche kommen würdest? Das ist kein Wunder, was die sagen. Ne? Die sagen, oh ja, erstens mal soll es nicht zu früh sein und dann muss auf jeden Fall bequem sein und unterhaltsam. Ich meine, wie weit wollen wir gehen? Ja, vielleicht Bier und Go-Go Girls, ja, das würde mir gefallen. Da würde ich vielleicht auch in den Gottesdienst kommen. Auf jeden Fall müssen wir uns gut fühlen. Und auf keinen Fall darfst du das S-Wort gebrauchen, Sünde, oder das H-Wort, Hölle, oder das K-Wort, das Kreuz, oder das B-Wort, Buße, weil das hören die Menschen nicht gerne. Aber weißt du was, wenn du das aus deiner Verkündigung rausnimmst, dann verkündigst du nicht mehr das Evangelium. Paulus hat gesagt, wir haben nicht das gepredigt, was die Menschen hören wollen, wir haben das gepredigt, was die Menschen hören müssen. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Im 1. Korintherbrief schreibt der Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Er sagt, für die Juden ist es ein Anstoß, für die Heiden ist es Torheit, was wir verkündigt haben. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn du deinen Gottesdienst als Unterhaltung für Ungläubige gestaltest, dann wirst du vielleicht viele Leute haben in deinem Gottesdienst, aber wenige ernsthafte Bekehrungen. Und vor allem, die wahren Christen, die werden nicht wachsen können. Ich sage euch, was ein guter biblischer, sucherfreundlicher Gottesdienst ist. Johannes 4,23 sagt Jesus, der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er ist der Sucher, den wir gefallen wollen in unserem Gottesdiensten. Das ist sucherfreundlich, wenn wir Gott gefallen. Und der Fokus der neutestamentlichen Gemeinde war auf Gott und nicht auf Menschen. Epheser 3 zum Beispiel, da heißt es, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei die Ehre. Es geht nicht um irgendein Programm, es geht nicht um irgendeine Person, um irgendein Konzept, eine Idee, eine Vision. Es geht um eine Person, nämlich Jesus. Philipperbrief 1,21. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Darum soll sich ein Gottesdienst drehen. Und Paulus sagt uns, das Ziel von unseren Gemeindeversammlungen im Neuen Testament ist die Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Epheser 4. Die Auferbauung des Leibes. 1. Korinther 12. 1. Korinther 14. Gottesdienst ist vor allem für die Gläubigen, nicht für Ungläubige in erster Linie. Die neutestamentlichen Christen haben sich versammelt zur Auferbauung, zur Ermahnung, zur Zurüstung der Jünger. Und dann sind sie wieder auseinandergegangen, um zu evangelisieren. Aber der Gottesdienst war in erster Linie für die Gläubigen. Und das Programm im Neuen Testament war sehr einfach. Die Leute haben sich um Jesus versammelt und ihn angebetet. Apostelgeschichte 2, Vers 42, der Vers, der in unseren Gemeindebriefen draufsteht. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, das ist, was wir jetzt gerade tun, Gottes Wort studieren, und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, Abendmahl und in den Gebeten. Das war Gottesdienst. Und dann heißt es im Vers 47, sie lobten Gott und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Wenn wir uns um Gott versammeln und uns um ihn aufrichten, dann wird er seine Gemeinde bauen. Das hat er verheißen. Und das ist unser Gemeindebauprogramm. Leute, wir versammeln uns um Gott. Wir studieren sein Wort, wir beten ihn an. Wir denken an ihn im Abendmahl. Wir haben Gemeinschaft miteinander um ihn. Und er wird die Gemeinde bauen. Ist ganz einfach. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Diese Prosperity-Lehrer. Schicke mir dein Geld und Gott wird dich segnen. Wenn die Leute das wirklich glauben würden, dann würden sie dir ihr Geld schicken, damit sie gesegnet werden. Das ist ein Vorwand für Habsucht. Ein habsüchtiger Lehrer ist immer ein falscher Lehrer. Die Urkirche war da ganz klar und ganz knallhart. Die haben gesagt, wenn irgend so ein reisender Lehrer vorbeikommt und er sagt, lasst uns ein Fest feiern und er bleibt länger als einen Tag, dann schmeißt ihn raus. Dann ist er kein wahrer Lehrer. Ein habsüchtiger Lehrer ist ein falscher Lehrer. Denkt dran, wenn ihr Fernsehen guckt. Die Prediger dort. Ein Prediger, der ständig über Geld redet und ständig Kohle von euch haben will, das ist eine rote Fahne, ist eine Warnung. Seid vorsichtig, wenn ein Prediger ständig von Geld redet. Und guckt euch an, in welchen Autos sie rumfahren. Wenn das Luxuskarossen sind, dann investiert er dein Geld, was du eigentlich fürs Reich Gottes geben willst, wahrscheinlich nicht in das Reich Gottes, sondern eher in seinen Fuhrpark oder ähnliche Dinge, seine Villa. Fünfter Punkt, fünftes Prinzip, was ich daraus nehmen könnte, ist ein Hirte sollte eigentlich nie über dem Lebensstandard seiner Herde leben. Das ist zumindest unser Prinzip hier in der Chapel. Und ein wahrer Hirte ist da, um zu geben, nicht um zu nehmen. Du bist da, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Das ist ganz wichtig. Und ein siebter Punkt, seht in Vers 6, noch suchen wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Machen wir da mal einen Punkt. Wir hätten gewichtig auftreten können als Apostel, aber wir tun das nicht, weil wir suchen nicht die Ehre von Menschen. Das ist mein siebter Punkt. Ein wahrer Hirte wird kein Machtmensch sein. Ich finde, das ist was sehr Abstoßendes, was sehr Hässliches. Vielleicht habt ihr das schon beobachtet. Geistliche Leiter, die arrogant sind und stolz sind und Machtmenschen sind. Das ist hässlich. Repräsentiert nicht Jesus. Menschen, die autoritär sind, die arrogant sind, die das nicht interessiert, was andere sagen, die nicht zuhören, was andere sagen, die eigentlich nicht wirklich interessiert sind an anderen, die irgendwie denken, sie stehen über ihren Schafen. Ich finde das sehr abstoßend. Pastoren, die ständig ihre Position betonen müssen. Leute, die absolute Unterwerfung fordern in jedem Bereich. Alle müssen immer meiner Meinung sein. Und wer nicht meiner Meinung ist, den schieße ich ab. Auch diese ganze Autorität, Shepherding, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wo Leute sagen, ja, du musst immer zu deinem Pastor gehen. Wenn du heiraten willst, musst du erst deinen Pastor fragen, ob das okay ist. Der bestimmt dein Leben. Jeder muss so seinen Hirten haben. Nee, wo steht das im Neuen Testament? Wir sind alle auf derselben Ebene unter Gott. Und er ist unser Hirte. Okay, und dann hat er manche eingesetzt in Positionen, Hirten, Lehrer, Apostel, Epheser 4 wieder, aber es ist zur Auferbauung der Gemeinde. Als Diener der Gemeinde, nicht als Herrscher über die Gemeinde. Ist schlecht, wenn ein Hirte ein Kontrollfreak irgendwie sein will, der alles beherrschen muss und der sich überall einmischt, der überall mitreden will, der alles kontrollieren muss. Da ist keine Freiheit, da kann der Leib nicht wachsen. Den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Ist abstoßend, wenn geistliche Leiter von Menschen verehrt werden wollen. All diese Eigenschaften kommen eigentlich auf eines zurück und das ist Stolz. Und Stolz ist ein Killer für deinen Dienst. Weil die Bibel sagt uns, Gott selbst widersteht dem Hochmütigen, aber er gibt Gnade dem Demütigen. Seht ihr, Jesus hat gesagt, Matthäus 20, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. So ist es in der Welt. Leiden bedeutet Macht ausüben, andere beherrschen. Unter euch wird es nicht so sein, sagt Jesus. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn wir dieses Prinzip hier, diese Lektion hier positiv formulieren wollen, ein guter Hirte muss ein demütiger Diener sein. Und das verleiht dir wahre Autorität. Willst du Autorität haben, dann fang an zu dienen, demütig zu dienen. Und wenn die Schafe das merken, werden sie dir nachfolgen. Das ist, wo wahre Autorität herkommt. Kommt von Gott. Und dass wir Jesus nachfolgen. Paulus war darin ein Vorbild. Wie gesagt, er sagt, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Kann man sich was Sanfteres vorstellen als eine stillende Mutter, die ihr Baby an der Brust hat? Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ein sehr zärtliches Bild. Sehr zärtliche Art und Weise, wie Paulus mit diesen neuen Gläubigen hier in Thessaloniki umgegangen ist. Und weißt du, wenn ich das lese, mir scheint es fast ein Widerspruch zu sein zu dem mutigen und standhaften Kämpfer, den wir in den ersten Versen hier gesehen haben. Aber es ist kein Widerspruch. Mir kommt es fast so weicheilmäßig vor, wenn ich das lese, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, zärtlich. Aber es ist kein Widerspruch. Weil so eine zärtliche Mutter, das ist das mutigste Wesen, was es gibt. Versuch mal, der ihr Kind anzurühren und dem irgendeinen Schaden zuzufügen. Eine zärtliche Mutter, die ist mutig, die ist stark, die ist streithaft, aber immer für das Kind, nicht gegen das Kind. Genauso wie ein Hirte mutig ist und ein Kämpfer ist und standhaft ist, aber nicht gegen das Schaf, sondern immer für das Schaf, um das Schaf zu beschützen. Und so wir im Hirtendienst, im Leiterdienst, wir sind mutig für die Schafe, aber nicht gegen die Schafe. Wir kämpfen nicht gegen unsere Herde. Wir kämpfen für sie. Aber wenn wir mit ihnen umgehen, dann sind wir sanft, wie eine stillende Mutter. Wir sehen das im Leben von Paulus. Ein Beispiel für mich ist Philemonbrief. Da schreibt er was Ähnliches. Da sagt er, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich geziemt, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch in Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. Seht ihr die Sanftheit von Paulus? Ich befehle dich nicht rum, ich bin kein Machtübig, ich bitte dich. Als Bruder, als Paulus der Alte. Im 2. Timotheus schreibt der Apostel Paulus an den jungen Pastor Timotheus und er sagt, predige das Wort, steh bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Langmut, Geduld kann es auch übersetzt werden.
Im Englischen heißt es long suffering, lange zu leiden. Da ist wieder diese Sanftheit.
Ja, wir stehen kompromisslos ein für die Wahrheit, wir sind mutig, wir sind offen, wir konfrontieren Sünde, wir schauen nicht weg, wenn ein Bruder, eine Schwester in die falsche Richtung läuft, aber sogar in Ermahnung, in Zurechtweisung ist diese liebevolle Sanftheit, das ist geprägt von Geduld, von Langmut. Weil wir tun diese Dinge aus Liebe für den Bruder und den Schwester. Nicht, weil ich verärgert bin über ihr Verhalten oder weil es mich nervt oder meinen Stolz irgendwie ankratzt. Wir sollten nie andere Geschwister ermahnen, wenn wir zornig sind, wenn wir sauer sind. Müssen wir zuerst ins Gebet gehen, dass Gott uns seine Liebe, sein Herz für diese Menschen gibt. Wir müssen im Geist wandeln, uns vom Heiligen Geist kontrollieren und beherrschen lassen, wenn wir so leben wollen. Also, achter Punkt hier wäre dann, ein guter Pastor, ein guter Hirte muss zart, muss geduldig sein wie eine stillende Mutter. Nicht irgendwie schroff und ungeduldig wie ein Feldwebel. Das ist nicht das Bild, was Gott uns gibt. Jesus ist nicht so. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der Charakter unseres großen, guten Hirten. Vers 8. So in Liebe zu euch hingezogen. Seht ihr, der Hirte muss seine Schafe lieben. Und wenn du nicht Liebe hast für die Menschen, die Gott dir anvertraut hast, dann musst du beten, dass er dir seine Liebe gibt. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir aus eigener Kraft heraus dienen können. Ehrlich gesagt, meine natürliche Liebe ist sehr beschränkt. Meine Geduld ist sehr beschränkt. Denn ich brauche Gottes Wirken in meinem Herzen, damit ich euch dienen kann, so wie Jesus es tun würde. Und er muss unser Vorbild sein. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Das ist der 10. Punkt hier. Ein Hirte muss sein Leben mit seiner Herde teilen. Hirte schickt seine Herde nicht nur irgendwie auf die Weide und schaut dann am Wochenende ab und zu mal vorbei. Nee, er lebt mit seinen Schafen. Er muss sie kennen. Der gute Hirte kennt seine Schafe beim Namen, sagt uns Jesus. Er kennt sie und er dient ihnen. Er ist mit den Schafen und er verbindet die Schafe, die verwundet sind. Und er sammelt die, die verlaufen sind. Und er tröstet die, die verzagt sind. Lest Psalm 23. Da sehen wir das Herz des guten Hirten. Und das ist ein großer Unterschied, ob jemand ein Lehrer ist oder ein Pastor ist, ein Hirte ist. Pastor heißt nichts anderes als Hirte. Oder von mir aus ein Elternteil ist. Auch das ist eine Hirtenfunktion. Das ist ein Unterschied zwischen einem Lehrer und Eltern. Zwischen einem Lehrer und einem Hirten. Lehren ist ein kleiner Teil von dem Hirtendienst. Das heißt, sein Leben teilen mit den Menschen. Und wenn du nicht gerne Zeit mit dem Volk Gottes verbringst, dann such dir einen anderen Job. Dann ist es vielleicht nicht deine Berufung. Vers 9. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Wir wollten nicht euch eine Last sein. So haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Seht ihr, die Anschuldigungen gegen Paulus, die waren lächerlich. Die Thessalonicher wussten, wie er vor ihnen gelebt hat. Ihr seid Zeugen. Ihr erinnert euch, Brüder, sagt er. 11. Prinzip hier, die Apostel waren harte Arbeiter. Faulheit in der Bibel ist kein positiver Wert. Es ist Sünde. Leute, wir Christen, wir leben und wir arbeiten für den Herrn. Und es gibt eigentlich immer mehr zu tun, als wir je schaffen können. Ich meine, folgen schon alle Menschen Jesus nach? Kennen ihn schon alle? Leben sie beständig mit ihm? Es gibt immer mehr Arbeit für uns. Und ich persönlich bin überzeugt, es gibt keinen Raum für Faulheit im Leben eines Christen.
Schon gar nicht für Menschen, die im pastoralen Dienst sind. Wir können uns gar nicht leisten, Zeit zu verschwenden oder die Zeit irgendwie zuzuschlagen. Für mich persönlich gibt es zwei Dinge, die ich am wenigsten ausstehen kann, wenn Pastoren oder Missionare oder Leiter so sind. Das eine ist, wenn sie überheblich und arrogant sind, und das zweite ist, wenn sie faul sind und dann vielleicht noch jammern. Leute, das verunehrt Gott. Es ist wunderbar, Gott zu dienen. Es ist eine hohe Berufung, eine wunderbare Berufung, ist ein Vorrecht. Und Paulus schreibt an anderer Stelle, was von einem Diener Gottes erwartet wird, ist vor allem, dass er treu ist. Und wenn du das nicht magst, wenn du nicht gerne schaffst für den Herrn, wenn du treu sein willst, dann tu was anderes mit deinem Leben. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, seine Gnade gegenüber mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das sollte unsere Einstellung sein. Harte Arbeiter. Wir sehen hier wieder dieses Prinzip, Paulus kam nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Er kam nicht um bedient zu werden von seiner Gemeinde, von seiner Herde, sondern um zu dienen. Wir wollten euch keine Last sein, sagte er. Wir sind hier nicht um euch zu belasten, sondern um euch zu dienen. Er war bereit, sich aufzuopfern. Wir wollen ein Segen sein. Das war seine Einstellung. Und er sagt, wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Hat Zelte gemacht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann hat er gepredigt. Und dann hat er gedient. Und er schreibt uns hier, es war mühsam und es war beschwerlich. Und wisst ihr was? Ich bin überzeugt, dass jeder, der dem Herrn dient, der wird an irgendeinem Punkt in seinem Leben auf die eine oder andere Art und Weise geprüft werden in diesen Dingen. Wahrscheinlich kennt das jeder von euch, wo Gott dich an einen Punkt bringt, wo es einfach mühsam ist und anstrengend und ermüdend. Und da findest du raus, wo dein Herz wirklich ist. Da findest du raus, ob du wirklich sagst, Mann, ich würde das nicht für alles Geld in der Welt machen, was ich gerade mache. Oder um Anerkennung zu verdienen. Da gibt es viel einfachere Wege, um das zu bekommen. Nee, ich tue das, weil der Herr mich dazu berufen hat, Pastor zu sein oder Mutter zu sein oder Geschäftsführer zu sein oder Kinderdienstmitarbeiter zu sein. Ich tue das, weil ich ihn liebe. Weil ich würde das für alles Geld in der Welt, würde ich das nicht machen. Es ist gerade mühsam und es ist ermüdend und es ist anstrengend. Aber ich tue es für ihn. Ich glaube, Gott wird uns prüfen, wird uns an diesen Punkt bringen. Ich weiß, in meinem Leben war es so, die ersten 2 Jahre, wo ich hier war und so das Mädchen für alles war eigentlich hier in der Gemeinde und die Gemeinde nicht in der Lage war, mich irgendwie finanziell zu unterstützen. Gott hat viele Versorgungswunder getan und ein Versorgungswunder war, dass er mir einen Job gegeben hat, so einen Hilfsarbeiterjob. Das wäre kein Job gewesen, den ich mir ausgesucht hätte für mein Leben als Karriere. War eigentlich schlecht bezahlt und hat nicht wirklich gereicht. Und ich musste sehr früh aufstehen und es war sehr schwere körperliche Arbeit und ich bin beim Zurückfahren, bin ich oft eingeschlafen. Da hat Gott mich oft beschützt. Aber es war anstrengend, es war ermüdend. Und meine ganze Verwandtschaft hat gesagt, du bist durchgeknallt. Und wisst ihr was, ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe gedacht, oh, ich denke, ich werde mal nach Deutschland gehen, um Hilfsarbeiter zu sein. Das war nicht meine Vorstellung. Manchmal haben wir ein romantisches Bild von dem, was Dienst bedeutet. Ah, oh Mann, wenn ich im Dienst bin, dann werde ich Zeit haben, nur Bibel zu lesen und zu studieren und zu beten und endlich mal viel Zeit für stille Zeit. Wisst ihr was, ich muss mehr kämpfen als je zuvor, dass ich Zeit finde mit Gott. Und ich denke daran, als ich 2 Gemeinden geleitet habe. War viel Arbeit, war nicht viel Freizeit. Eigentlich hatte ich gar keine Freizeit mehr. Und manchmal bin ich nach Hause gekommen von Darmstadt, irgendwann Mitternacht und war einfach erschöpft, war einfach müde. Aber ich wusste, der hat mich dazu berufen. Und er hat mich gestärkt. Und weißt du was, wenn Gott dich sowas beruft, dann kannst du es mit Freude machen. Wozu immer Gott dich berufen hat. Und ich hoffe, du siehst deinen Beruf als Berufung, weil das steckt drin in dem Wort. Und du siehst deine Berufung als Mutter, als Vater, als Berufung von ihm. Und du kannst es mit Freude machen. Ja, es ist manchmal anstrengend oder oft, und es ist ermüdend. Aber wisst ihr was, der Paulus sagt, selbst wenn unser äußerer Leib am Zerfallen ist und vergeht, unser Inneres wird erneuert jeden Tag. Der Herr prüft unsere Motivation oft und sagt, wo ist dein Herz? Bist du bereit, dein Leben aufzuopfern? Paulus hat es getan. Und es ist schön, wenn du dann sagen kannst, ja, ich weiß, Gott hat mich dazu berufen. Ich kann mit Paulus sagen, ich bin nicht zu euch gekommen aus Habsucht, um reich zu werden. Leute, ich war hier, bevor mich die Gemeinde finanzieren konnte, und ich werde hier sein, wenn sie mich mal nicht finanzieren kann. Solange Gott mich versorgt und wenn er sagt, ich soll was anders machen, werde ich hier sein. Und das ist befreiend und hoffentlich beruhigend für euch. Das Thema. Paulus sagt, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnen und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln. Man, ihr wisst, ihr seid meine Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir gelebt haben. Zehnte Prinzip, wichtiges Prinzip, ein Pastor, ein Leiter, ein Vater, eine Mutter muss ein Vorbild sein. Vorbild für seine Schafe. Ein gottesfürchtiges, heiliges Leben leben, ein gutes Zeugnis haben vor den Menschen. Wir sind nicht perfekt. Und ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe immer so gelebt. Immer heilig und untadelig und immer gerecht. Aber das sollte unser Herz sein. Und es sollte offensichtlich sein, dass das unser Herz ist. Und zumindest in meinem Herzen, ich möchte Jesus ähnlich sein. Und es ist so wichtig. Wie gesagt, wie du lebst, predigt lauter, als was du sagst. Wir müssen Vorbilder sein. Wir leiden durch Vorbild. Leidenschaft im Reich Gottes heißt vor allem Vorbild sein. Diener sein, vorleben. Und seht hier als letzten Punkt, der Hirte muss ein Vater sein, der besorgt ist um seine Schafe, um seine Kinder. Ihr wisst ja, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wie wir euch ermahnt haben, das ist der Job eines Vaters. Epheserbrief heißt es, erzieht eure Kinder in der Zucht des Herrn. Aber auch tröstend. Es gibt einen Trost, es gibt eine Ermutigung, die nur ein Vater geben kann. Wenn der Vater sagt, hey komm, du schaffst es. Komm, ich gehe mit dir. Lass dich nicht hängen. Mach weiter. Und seht, er hat jeden Einzelnen ermahnt. Er hatte nicht irgendwie seine Lieblingskinder. Nee, jeden Einzelnen. Kein Ansehen der Person. Der gute Hirte kennt alle und er dient allen. Und wie wir euch beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seine Herrlichkeit beruft. Warum wollen wir ein heiliges Leben leben? Na, erstens, es ist heil für uns, so zu leben, das steckt schon in dem Wort drin. Aber dann weiter, Gott ist es würdig. Gott ist es wert, dass wir für ihn leben. Dass Gott ist würdig zu wandeln. Und er hat euch berufen, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Leute, wir sind Königskinder. Deswegen wollen wir nicht leben wie irgendwelche Gangster. Oder Penner. Oder einfach, wir sind Königskinder. Das ist, was wir in Jesus sind. Wir sind adoptierte Kinder unseres himmlischen Vaters. Und er lebt in uns. Und er möchte sein Leben, genauso wie er in Jesu Leib sein Leben gelebt hat, möchte auch durch uns leben. Ein heiliges Leben. Das ist so gut für uns. Und es ist ein Zeugnis vor anderen Menschen, wenn wir so leben. Vater, wir danken dir für den Apostel Paulus. Was für ein Vorbild er für uns ist, in unserem Leben als Christen und vor allem auch für die von uns, die Leiterschaft ausüben. Und ich denke, es sind viele von uns, die an der einen oder anderen Stelle Leiterschaft ausüben, denen du einen Hirtendienst anvertraut hast für andere Menschen, die du ihnen anvertraut hast, denen sie dienen dürfen. Und Vater, ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich lernen, dass wir uns formen lassen von dir. Jesus, dass wir eines Tages sagen können, folge mir nach, wie ich Christus nachfolge. Gott, ich wünsche mir, dass ich eines Tages an diesen Punkt komme, wo ich das wie Paulus sagen kann. Ich danke dir aber auch, dass wir hier auch so deutlich sehen, dass es nicht aus eigener Kraft möglich ist, sondern dass es nur in dir möglich ist. Und dass du treu bist, dass du uns stärkst, Herr, wenn wir wirklich verfügbar sind und dir nachfolgen wollen. Und so bitte ich dich, Herr, wirk in unserem Herzen, form uns, mach uns sanft, mach uns liebevoll, mach uns zu Dienern, Herr, zu demütigen Menschen. Danke, dass du treu bist, Herr. Und danke, dass du da bist, dass wir mit dir rechnen dürfen. In Jesu Namen. Amen.